Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 20. Dezember 2024. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin im Hauptstadtbüro des Stern und ich freue mich wie immer an dieser Stelle auf das Gespräch mit Christian Mölling, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Gestern war ja in Russland diese alljährliche Journalisten und das Volk fragen den Präsidentenveranstaltung, also Putins Jahrespressekonferenz. Immer eine riesige Inszenierung, ging auch diesmal fast 5 Stunden. Und da hat man jetzt nicht nur eher so Läppisches erfahren, wie dass Putin gern nochmal mit Helmut Kohl und Silvio Berlusconi Tee trinken würde, wenn sie denn noch leben würden, sondern auch, und das fand ich bemerkenswert, dass Putin sich nicht mehr auf ein exaktes Datum zur Befreiung des russischen Gebiets Kursk festlegen möchte. Im Oktober hatte er noch angekündigt, das würde Ende des Jahres passieren. Sehen wir da erste Risse in Putins Siegesgewissheit?
Ja, vielleicht erst noch mal zu Ihrer. Die Verbindung von Tee trinken und noch am Leben sein ist natürlich eine interessante Wortwahl von Putin vor dem Hintergrund, dass man sehr eine Häufung an Toten entweder durch Fensterstürze oder offensichtlich die falsche Teesorte hat. Kann man viel darüber spekulieren, welche Szenarien ihm da im Kopf rumgehen. Aber zu Ihrer Frage. Nee, ich glaube nicht, dass man da Risse sieht. Ich glaube, es ist möglicherweise, aber das ist jetzt Kaffeesatzleserei, für Putin frustrierend, dass das Datum, was er, glaube ich, mal angesagt hatte, nämlich Oktober, dass das nicht eingehalten werden konnte. Und dass der Widerstand da größer ist in Kursk als möglicherweise erwartet, zeigt dann weiterhin die bestehende Schwäche der russischen Armee, die dann wirklich nicht, wie soll man sagen, zur richtigen Zeit liefern kann. Das heißt, man wird hier sicherlich weiterkämpfen und die Zeit drängt natürlich, weil Putin auch weiß, dass das einfach jetzt auch durch die mediale Aufmerksamkeit auf Kursk so wichtig geworden ist, dass er es eigentlich gerne abgeräumt hätte, bevor Donald Trump ins Office kommt. Aber ich glaube nicht, dass man einen Riss im System deswegen sieht. Das, glaube ich, darf man nicht überbewerten. Und bislang hat man sich ja als Kreml freikaufen können von allen Vorwürfen des Leids, die dann mit diesem Krieg auch für die russische Bevölkerung in der Region einhergehen.
Es gab jetzt noch andere Nachrichten in den letzten Tagen aus der Kursregion, nämlich was die nordkoreanischen Truppen, die sich dort aufhalten, betrifft. Es sollen ja so um die 10.000 sein. Und die sollen allein am vergangenen Wochenende Dutzende von Verlusten erlitten haben. Und es gibt jetzt diverse Videoaufnahmen, die zeigen, wie nordkoreanische Soldaten da völlig ungeschützt auf ein offenes Feld laufen und von ukrainischen FPV-Drohnen, das sind diese First-Person-View-Drohnen, für die es nicht wissen, also wo man sozusagen eine Ego-Shooter-Perspektive hat, weggesprengt werden. Was ist denn die russische Strategie dahinter, die Nordkoreaner, die ja jetzt keine Kampferfahrung haben und so ganz schnell antrainiert wurden, da quasi als Kanonenfutter in den schnellen Tod zu schicken?
Also man hat, glaube ich, einfach keine andere Strategie als mit den eigenen Leuten, die man ja genauso behandelt. Also man könnte jetzt sozusagen sehr zynisch sagen, das ist eine Gleichbehandlung aller Soldaten, die für Russland kämpfen, egal welcher Nationalität sie angehören. Und wenn man so zynisch bleibt, dann kann man auch sagen, sie sterben halt genauso wie die russischen Soldaten im Feld. Ich glaube, die Idee, der wir immer wieder anheimfallen, man müsse nach einem Sinn oder einer Strategie suchen, ist es ja gerade nicht. Ich glaube, das ist letztendlich das Spiegelbild zu der Frage, die Sie zuvor gestellt haben. Was ist eigentlich mit Kursk? Naja, es kommt halt nicht voran. Man versucht es mit brachialer Gewalt, die aber jetzt nicht so, wie soll man sagen, das sind ja keine Schläge eines Riesenhammers auf einen Amboss, der alles sozusagen zerbersten lässt, sondern Russland geht mit massivem Aufwand, das ist auch fast das falsche Wort, mit einem hohen Blutzoll für jeden Quadratmeter wirklich voran, weil ihnen nichts Besseres militärisch gesehen einfällt. Sie sind im Grunde genommen handlungsunfähig. Sie haben keine alternative Strategie, die besser funktionieren würde, als einfach sinnlos Menschen gegen die ukrainischen Stellungen anrennen zu lassen. Jetzt kann man sagen, der Erfolg gibt ihnen natürlich recht, weil für alle, wieder Zynismusalarm an, für alle 2000 Soldaten, die da fallen, man dann irgendwie x Quadratmeter oder Kilometer freigekämpft hat. Interessant wäre wahrscheinlich mal die Rechnung, wie durchhaltefähig oder wie viel Quadratkilometer da noch freigekämpft werden können. Aber das ist, glaube ich, die Alternativlosigkeit oder die Ideenlosigkeit, die Strategielosigkeit der russischen militärischen Führung zum jetzigen Zeitpunkt, die sich da widerspiegelt für die Nordkoreaner.
Aber das setzt ja auch voraus, dass man davon ausgeht, dass man da immer wieder für Nachschub sorgen kann.
Ja, ich glaube, das ist so. Wir müssen ja in diesem Krieg immer über Dilemma und Zwangslagen sprechen. So wie die Ukraine Zwangslagen hat, hat Russland das natürlich auch. Sie haben keine bessere Strategie. Und wenn diese Strategie sozusagen so viele Tote produziert, dann muss man für Nachschub sorgen. Das ist allerdings das Problem, das Russland hat, dass auch auf russischer Seite die Anzahl an Soldaten, die sterben, diejenigen, die rekrutiert werden, offensichtlich übersteigt, weil die Verlustzahlen jetzt so hoch sind zurzeit. Ob das irgendwann wieder runtergeht, man muss immer aufpassen, das sind immer so Momentbetrachtungen. Über Zeit kann das nochmal ein bisschen anders aussehen, aber natürlich macht den Russen das Sorge. Und es ist ja einer der beiden Gründe, warum man jetzt auch sozusagen in den nordkoreanischen Machthaber gebeten hat, seine Menschen in den Tod zu schicken. Ich glaube, so klar muss man das bezeichnen, weil man selber nicht mehr genug rekrutieren kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil es tatsächlich schlichtweg günstiger ist für Russland offensichtlich, nordkoreanische Soldaten sterben zu lassen. Denn für die russischen Soldaten muss man ja gegenüber den Familien einen monetären Preis zahlen. Das kostet richtig Geld. Und es ist einfach ökonomisch für Russland sinnvoller und das ist der dahinterliegende möglicherweise dritte größere Grund, dass es zurzeit in Russland nicht mehr so gut läuft, ist, dass es finanziell einfach offensichtlich, nach dem, was die Ökonomenkollegen sagen, doch sehr, sehr viel schneller als in den letzten Monaten offensichtlich bergab geht, was die finanzielle Zahlungsfähigkeit Russlands angeht.
Also da hat Putin ja gestern auch nochmal erzählt, dass es alles wunderbar laufen würde. Großartiges Wirtschaftswachstum. Der frühere russische Präsident Medvedev hat vor ein paar Tagen auf dem Parteitag von geeinten Russland, also der Kreml-Partei, jetzt verklausuliert die Möglichkeit weiterer Gebietsaneignungen in der Ukraine angedeutet. Er hat gesagt, es sei nötig, die bereits annektierten Regionen zu entwickeln, weil ja neue dazukommen könnten. Das mit dem Entwickeln hat Putin auch gestern bei der Jahrespressekonferenz gesagt. Wie ernst muss man diese Ankündigung nehmen, auch vom Hintergrund der von Ihnen beschriebenen Probleme? Und vor allem, das müsste ja quasi jetzt in den nächsten Wochen, bevor Trump dann richtig ins Amt kommt, geschehen. Das ist doch überhaupt nicht realistisch, oder?
Es ist sehr schwer, das zu interpretieren. Das ist ein bisschen dann auch sozusagen Glaskugel, die man da aufmacht. Ich glaube, was wichtig ist, denn das passiert schon, ist dieses Entwickeln der Regionen. Also Russland macht ja das, was es auch unter Sowjetzeiten schon gemacht hat. Es tauscht die Bevölkerung aus, es russifiziert sie quasi, und um damit Fakten zu schaffen. Ja, also es geht nicht nur um die Ausgabe von russischen Pässen, sondern man hat das im Grunde um eine Stufe weitergedreht und zwangsumsiedelt hier zurzeit einfach Leute und baut dann für die natürlich dann irgendwie da neue Häuser hin und so weiter und so fort, sodass man es damit quasi auch unattraktiv macht für die Ukraine, sich diese Gebiete sozusagen wieder zurückzuholen, weil die Bevölkerung gar nicht mehr die ist, die man eigentlich schützen oder retten wollte. Das kommt natürlich mit dazu. Also das sehen wir, da gibt es auch einige Studien schon dazu, wie weit diese Russifizierung der ukrainischen Gebiete vorangeschritten ist. Das ist natürlich dramatisch. Und dazu gehört eben auch, dass man die Ukrainer irgendwo anders ansiedelt, plus ihre Kinder entführt und umerzieht, sodass man da wirklich schrittweise an der Vernichtung der Ukraine als nicht nur als Territorium, sondern als Volksgemeinschaft eigentlich arbeitet. ne, dass man will die Ukraine verschwinden lassen. Das ist, glaube ich, die wesentliche Idee. Und man sieht, glaube ich, auch noch dieses Geschenk der Ukraine, dass die Ukraine sozusagen eine eigenständige Sowjetrepublik geworden ist, als ein Fehler, glaube ich, im Nachhinein an. Und den versucht man jetzt wieder wettzumachen. Den anderen Teil, man will da mehr erobern. Ja, ich weiß nicht, ich würde es jetzt eher als eine Nebelgranate einsortieren im Sinne von, ja klar, möchten die das gerne, aber wir sehen ja, wie schwierig es ist, überhaupt jetzt erstmal die Gebiete, von denen man behauptet, sie gehören einem, überhaupt erstmal einzunehmen. Denn auch das ist ja nicht geschehen. Trotz aller Fortschritte, die Russland macht, sind die Kriegsziele von Putin, die er am Anfang ausgegeben hat, ja immer noch nicht erfüllt, ne? Obwohl wir jetzt bald die 3 Jahre Krieg eigentlich voll haben.
Auf der Krim ging die in Anführungsstrichen kulturelle Annektierung ja sogar so weit, dass man da eine neue Zeitzone eingeführt hat und die an die Moskauer Zeitzone angepasst hat, um auch da nochmal andere Fakten sozusagen zu schaffen. Die meisten Experten rechnen damit, dass es mit der Amtseinführung von Donald Trump dann zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen und auch einem vorläufigen Einfrieren des Konflikts kommen könnte. Und dass Trump dann sagen wird, so, jetzt macht mal Europäer, ist ja euer Kontinent und euer Konflikt. Mit welcher Strategie sollte Europa denn in diese Verhandlungen gehen?
Naja, der Punkt ist so ein bisschen jetzt rein von der Verhandlungsoption her, ähnlich wie der Ukraine. Natürlich längst nicht so dramatisch, aber wir haben wenig Alternativen. Also was können wir denn anbieten? Der Wunsch der Amerikaner, dass die Europäer sich um ihre Sicherheit mehr selbst kümmern, ist total legitim. Und den gibt es schon länger. Das heißt also auch, das darf einen jetzt nicht überraschen, dass das kommt. Dementsprechend ist natürlich auch eine Verhandlungsposition, die sagt, ja, wir können da jetzt irgendwie schon mehr Geld ausgeben, aber dass wir Friedenstruppen stellen, wobei Frieden muss man hier schon in Anführungsstrichen setzen, das kommt nicht in Frage, ist natürlich eine nicht durchhaltbare Verhandlungsposition, weil was ist dann die Alternative? Die Amerikaner sagen, ja, okay, aber wir würden jetzt nicht mehr machen, dann gibt es da irgendwie eine Lücke. Und da die Ukraine für uns ein geostrategisch wichtiger Faktor ist, und das Geo sage ich jetzt deswegen, weil sozusagen es räumlich einfach näher an Europa dran ist als an den USA, werden wir keine Alternative haben, als uns zu überlegen, wie wir mit einer möglicherweise dann drohenden Niederlage der Ukraine tatsächlich umgehen. Denn wenn wir die akzeptieren, haben wir erstens ja moralisch verloren und wir haben sicherheitspolitisch verloren, weil dann der Raum der Unsicherheit, den Moskau haben möchte, erstens entsteht und sich zweitens in unsere Richtung weiter ausdehnt. Das ist ja nichts, wo Instabilität an Grenzen irgendwie Halt macht. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Illusion, dass man da sozusagen über eine Grenzkontrolle dann einfach mal sagt, nee, Instabilität, du musst leider drüben bleiben oder sowas in die Richtung. Das wird ja nicht passieren.
Werbung.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s.
Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects.
With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started today for as low as $25 at weightwatchers.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Angesichts dieser Gemengelage, wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland selbst schauen, was ist denn wirklich der Finanzbedarf der Bundeswehr, um da sich als verteidigungsbereit aufzustellen? Wie viel Euro müsste eine Regierung investieren und was wären die Risiken, wenn wir dann eine neue Regierung bekommen im Mai voraussichtlich und die dann sagen würde, das ist uns aber definitiv zu teuer?
Ja, also man kann das, also fliegen ja zurzeit ganz, ganz viele Zahlen rum. Die Leute bemühen sich auch gegenseitig zu überbieten mit irgendwelchen Prozentzahlen oder auch absoluten Summen. Wir haben das im Herbst mal ausgerechnet, also geschätzt, das, was, was auch nach öffentlichen Quellen nachvollziehbar ist, dann kommen sie so ungefähr auf die 160 Milliarden, die sie ungefähr noch brauchen, um überhaupt erstmal die Ziele zu erreichen, die die Bundeswehr übernommen hat in 2022, 2023. Übernommen heißt hier sozusagen Aufgaben, die in der NATO insgesamt beschlossen worden sind. Und dann muss jeder Staat sozusagen einen Teil des Kuchens im Grunde schultern. So, das sind ungefähr 160 Milliarden. Das Verteidigungsministerium sagt, eure Zahl ist zu niedrig. Da kommt noch ein bisschen was drauf. Kein Problem, können wir noch mit draufrechnen. Also wir liegen da nicht so weit auseinander. Die sind bei ungefähr 200 Milliarden. Das ist eins. Zwei ist, jetzt kommen sozusagen die ganzen Unbekannten damit rein. Eine Unbekannte ist, wie viel Geld kostet es denn, wenn die neuen NATO-Ziele, die jetzt gerade in Arbeit sind und die sich an der verschlechterten Bedrohungslage ausrichten, dazukommen. Da sind die Zahlen, die rumfliegen, die wir aber nicht nachvollziehen können, ungefähr 100 Milliarden. Also es kommen auf die 200 Milliarden nochmal 100 Milliarden obendrauf. Und dann gibt es noch die Frage, was ist denn, wenn die Europäer es alleine machen müssten, wenn sozusagen die USA raus sind. Auch das ist schwer zu berechnen, aber wenn man mal ein paar ältere Studien zugrunde legt aus 2019 und mal einfach nur die Inflationsbereinigung durchführt, dann kommt man auch da nochmal auf einen Anteil für Deutschland, wenn die USA raus sind, aber ohne Nuklearanteil auf auch nochmal ungefähr 100 Milliarden. Das heißt, sie sind so bummelig auf dem Bierdeckel bei 400 Milliarden, die sie ungefähr über, das kommt ja mit dazu, das ist ja nicht morgen, sondern über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich aufwenden müssten. Das ist jetzt keine Summe, die einen tatsächlich umhauen muss vor dem Hintergrund, dass wir halt, dass Deutschland der sozusagen Schulmeister gewesen ist, als es um Abrüstung nach dem Ende des Kalten Krieges geht. Alle haben nach dem Ende des Kalten Krieges abgerüstet, aber die Deutschen haben es tatsächlich am meisten und am konsequentesten getan. Wir haben die Klamotten auch wirklich sozusagen kaputt gemacht, nicht so wie Russland die Sachen einfach mal ins Depot gestellt hat und sie jetzt wieder rausholen kann. Ja, also das macht schon einen erheblichen Unterschied. Also wir sind irgendwo bei 400 Milliarden. Das Problem ist aber nicht nur die Langfrist, sondern das ist tatsächlich wir haben ein sehr kurzfristiges Problem, nämlich dadurch, dass die Bundesregierung oder die Ampelkoalition zu einer Unzeit zu Ende gegangen ist, nämlich bevor der Haushalt 2025 beschlossen werden konnte, ist sozusagen die Abrisskante, die alle wussten, dass sie kommt mit einer neuen Bundesregierung, dann ist erstmal Stillstand beim Haushalt. Diese Abrisskante, die ist vorverlegt worden. Und das heißt natürlich für alle Investitionen, die sie eigentlich, von denen sie dachten, von denen auch die Industrie dachte, die können gesichert getätigt werden, die sind auf einmal nicht mehr möglich. Deswegen brennt natürlich jetzt sowohl im Verteidigungsministerium als auch in der Industrie, die Klamotten produzieren soll, natürlich die Hütte. Letzter Satz dazu, nicht eingerechnet in einen Teil der Summen, die ich gerade genannt habe, deswegen ist das ein bisschen inhomogen, ist, dass das nicht nur Materialkosten sind, sondern natürlich auch Personalkosten. Die Personalkosten machen ungefähr immer 50% aus und der Betrieb selber macht auch nochmal 20-30% aus. Also von daher, die Summen sind schon enorm, die man bereitstellen muss. Und ich glaube, dem muss man sich tatsächlich stellen, wie man das schultern will. Aber wie gesagt, auf 10 bis 15 Jahre ist das jetzt nichts, was unmöglich ist.
Und da wird ja dann auch keine neue Regierung darum herumkommen, da schnell zu entscheiden. Es ist unser letztes Gespräch in diesem Jahr. Deshalb möchte ich doch mal nochmal zum Abschluss ganz kurz einen Blick in die Glaskugel für 2025 und die folgenden Jahre werfen. Gibt es eine Chance, dass ich da alles wieder zum Guten wendet, dass der Krieg in der Ukraine zu einem echten Frieden wird, dass der hybride Krieg weniger wird und dass die Spannungen zwischen der NATO und Russland auch wieder abflachen? Was glauben Sie?
Das ist eine gute Frage, weil das erinnert mich daran, dass ich noch eine Unsicherheit sozusagen bei der Finanzierung vergessen habe. Das ist nämlich die Aufrüstung der Ukraine. Also Frieden im Sinne der Abwesenheit von Krieg kann es für die Ukraine geben, aber nur dann, wenn man diesen Frieden militärisch massiv absichert, weil eben, also ich weiß jetzt nicht, wer gerne, also ich möchte mit Putin keinen Tee trinken gehen und auch keine, also er kann gerne was unterschreiben, aber ich glaube, ich würde dem einfach nicht vertrauen, weil er ein notorischer Vertragsbrecher ist. Ich glaube, da hängen wir auch noch so unheimlich stark in unserer alten Bundesrepublik drin. Die geopolitische Realität ist, wenn sie die Möglichkeit haben, die Schwäche eines Gegners auszunutzen, dann machen sie das. Und wenn die Schwäche ihres Gegners ist, dass er an Verträge glaubt, ja, dann unterschreiben sie den Vertrag natürlich, wenn es ihnen einen Vorteil bringt. Einen Nachteil bringt es ihnen auf keinen Fall, weil der Ruf ist sowieso schon ruiniert, ne? Also von daher, ja, ist möglich. Also wenn man sozusagen sich vorstellt, Trump nutzt die Gelegenheit und schafft es, über Druck und Zwang eine Situation entstehen zu lassen, in der zumindest erstmal die Waffen schweigen. Erster Schritt. Zweitens, man die russischen, ukrainischen Truppen entflechten kann und damit erstens weniger Truppen vor Ort hat und auch sicherstellen kann, so wie das eigentlich mal so im KSE-Vertrag gewesen ist, dass auch ab sofort weniger russische Truppen in der Nähe der Grenze stationiert sind, dann wäre das möglicherweise ein gangbarer Weg, um das Schießen zu beenden. Damit endet auch noch nicht das Sterben, das muss man auch nochmal sagen. Denn es bleiben ja ukrainische Gebiete in russischer Hand und die Leute dort sind ja nicht befreit, sondern die werden dort in den Folterkellern bleiben. Aber das ist ein Teil der Realität, die man dann hätte. Das wäre ein erster Schritt. Dieses Nichtschießen muss man absichern. Zu einem gewissen Teil mit den ukrainischen Truppen, die ja noch da sind. Das ist ja das Gute. Die Europäer müssen das nicht alleine machen, sondern die Ukrainer sind noch da. Aber man muss natürlich den Ukrainern die Möglichkeit geben, sich so verteidigen zu können, dass Russland einen nächsten Angriff nicht wagen wird. Und das ist schon eine massive Aufrüstung. Ob das eine Nuklearkomponente mit beinhaltet, darüber gibt es unterschiedliche Fragen. Aber wahrscheinlich muss man es, weil sie letztendlich sonst sich eben wieder nuklear erpressbar machen. Das heißt also, das erleben wir ja auch bei uns in Deutschland. Sobald jemand mit dem nuklearen Säbel rasselt, werden Leute nervös und lassen sich tatsächlich erpressen. Das ist dann die Stärke einer Nuklearwaffe, dass man sie nicht einsetzt, sondern dass man damit im Grunde genommen Leuten so Angst machen kann, dass sie ihre Entscheidungen anders treffen, als wenn sie nicht bedroht worden wären. Also alles in allem zusammengefasst. Ich glaube, Hoffnung wäre das falsche Wort. Oder Hoffnung vielleicht so rum. Eine Hoffnung, die man realistisch auf das, worauf man hoffen darf, glaube ich, anpasst, das ist denkbar. Aber der märchenhafte Frieden, der jetzt auch vielleicht in der Weihnachtszeit aufkommen möchte, dass sozusagen einfach mit einem Klick oder dem Öffnen eines Geschenkbandes der Frieden aus der Kiste rausspringt und dann für immer bleibt. Ich glaube, wenn man das denkt, und viele versuchen uns das ja hier in Deutschland zu verkaufen, dass das irgendwie möglich wäre, und Putin vielleicht sogar noch der Weihnachtsmann ist. Ich glaube, das würde bedeuten, die Lehren aus der kurzfristigen Geschichte, aber auch aus unserer eigenen Geschichte nicht zu ziehen.
Das ist ja eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich muss doch eine Frage noch nachstellen, nämlich bei der Aufrüstung der Ukraine. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Taurus auch in den letzten Wochen und die Nichtlieferung von Taurus gesprochen. Wenn man davon ausginge, dass die nächste Regierung sich dazu bereit erklären würde, dann würde es ja trotzdem frühestens im Spätsommer, Herbst, also wir gehen davon aus, im Mai steht dann die neue Regierung, es kommt dann zu der Taurus-Entscheidung, dann würden sie frühestens im Spätsommer, Herbst geliefert. Wäre es dann nicht viel zu spät dafür?
Nein, ich glaube, man muss da einfach, das ist immer total wichtig, das über Zeitlinien zu ziehen. Kurzfristig für die Initialphase, die man braucht, ist das zu spät. Aber wenn die Sicherheit da wäre für die Ukraine, dass ab dem Zeitpunkt X eine bestimmte Summe Y an Flugkörpern bereitstünde, dann ist das natürlich was, womit die erstens planen können und zweitens, womit dann Russland auch planen muss. Und ich glaube, wenn man in einer neuen Konstellation einer Bundesregierung signalisiert in Richtung Industrie, wir wollen das, wir können euch das noch nicht unterschreiben, aber ich verspreche es dir in die Hand, dass es kommen wird, dann glaube ich, dass die Industrie schon bereit ist zu sagen, okay, dann dieses Risiko gehen wir ein, wir fangen schon mal an zu produzieren, sodass man das im Grunde genommen vorverlagern kann. Da gibt es viele Dinge, die man sozusagen machen kann, bevor man an das Kriegswaffenkontrollgesetz stößt, das es verbietet, eine Waffe herzustellen. Denn eine Waffe muss ja sozusagen zusammengebaut sein. Also da gibt es schon Graubereiche, die man ausnutzen kann. Plus die Steuerungscomputer, so sage ich es jetzt mal einfach, die zu wenig da sind, kann man natürlich auch bringen. Man kann auch die ukrainischen Soldaten schon ausbilden an den Steuerungseinheiten. Alles das ist im Grunde genommen machbar, noch bevor man einen formalen Beschluss hat. Man muss es halt einfach wollen. Und wenn man es will, dann ist da relativ viel möglich, was man schlecht verzögern kann, was man schlecht sozusagen verringern kann, ist die Zeit, die es braucht in der Produktion solcher Systeme. Aber auch da kann man natürlich überlegen, dass man einen Teil der Systeme, die wir haben, erstmal abgibt in der Zeit, in der die nachproduziert werden. Weil man sagt, solange wie die Ukraine noch gegen Russland aktiv kämpft, glauben wir, dass die Notwendigkeit, Taurus einzusetzen, weniger hoch ist, als wenn der Krieg aufhören würde. So dass wir 50 pro Jahr oder was auch immer möglicherweise verschmerzen können. Das ist ungefähr auch die Produktionszahl, die jährlich beim jetzigen Stand der Produktionskapazitäten geliefert werden könnte.
Vielen Dank, Herr Mölling, für die Einschätzung.
Sehr gerne.
Das war die Lage international für heute. Wir gehen in eine kleine Weihnachtspause und hören uns, wenn Sie mögen, im neuen Jahr am 10. Januar wieder. Beziehungsweise dann würden Sie meinen Kollegen Steffen Gassel wieder hören, der gerade in Syrien unterwegs war und dessen Bericht über die Situation dort Sie im aktuellen Stern nachlesen können. Bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Ihnen, lieber Herr Mölling, erstmal eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr. Und dann hoffen wir mal alle, dass es ein paar bessere Nachrichten mit sich bringen wird als sein Vorgänger.
Das wünsche ich uns allen auch. Ich hoffe, dass das Jahr 2025 bessere Nachrichten bringt für alle als das Jahr 2024. Danke. Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.